Wenn wir hier schon über effiziente Nutzung sprechen und sowas alles, was auch fast niemand macht, ist natürlich KPIs vorher festlegen.
Das stimmt.
Also im Vorfeld zu überlegen, wie messe ich denn, ob es effizient ist. Ne? Also kann ich wirklich, habe ich überhaupt vorher ja schon mal erhoben, wie viele Fehler wir vorab machen?
Prompt genau, der KI-Podcast der Digitalagentur Sachsen.
Willkommen zu einer neuen Folge Prompt genau. Ich bin Vivian und ich habe euch heute einen neuen Kollegen mitgebracht. Wir beide haben so ein kleines Jubiläum gerade und zwar 3 Jahre Kompetenzstelle KI. Christian, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo zusammen. Danke Vivian für die Anmoderation. Ja, mein Name ist Christian. Wir haben vor 3 Jahren hier begonnen, in der Digitalagentur zu arbeiten zum Thema künstliche Intelligenz. Inzwischen leite ich auch kommissarisch die Digitalagentur Sachsen und ist ein bisschen was passiert in der Zeit. Also auf jeden Fall. Ganz guter Moment, um einmal zurückzublicken. Weniger auf unsere persönliche Arbeit, sondern wir haben jetzt auch 3,5 Jahre das ChatGPT-Moment hinter uns. Und als wir hier gestartet sind, war noch gar nicht absehbar, wo die Reise hingeht.
Nee, überhaupt nicht.
Welche Rolle Sprachmodelle spielen werden und auch wie die sächsische Wirtschaft darauf reagiert, wie die Verwaltung darauf reagiert. Deshalb heute freue ich mich, mit dir hier zu sitzen.
Sehr schön. Also, dann habe ich gleich mal die erste Frage an dich. Was sagen so die Zahlen? Wie viel Zeit lässt sich beispielsweise mit KI aus deiner Sicht sparen? Wir hatten jetzt eine Podcast-Folge aufgenommen zur Zeitersparnis und hatten da eine Spanne von 2 bis 7,5 Stunden. Welche Erfahrungen hast du hier?
Ja, also sehr cooles Thema, finde ich, sollte man mal genau hingucken. Wir schauen uns ja immer so viel technische Potenziale an, was alles geht und wie super das ist. Und was ja total fehlt, ist im Grunde die Evaluierung dessen. Ne? Also Unterscheidung zwischen Effektivität, was macht das, und Effizienz. Ne?
Magst du darauf mal genauer eingehen, wie genau du das abgrenzt?
Genau, Effektivität ist, heißt, wir merken den Effekt, es passiert irgendwas, wir sehen, ein Roboter macht dies oder jenes, ein Sprachmodell generiert einen Text. Ne? Das Spannende ist ja aber die Effizienz. Also wie viel Zeit müssen wir reinstecken, wie viel Zeit sparen wir da, ganz einfach gesagt. Und das ist gar nicht so einfach festzustellen. Ne? Also 7 Stunden auf was, auf 1 Million Arbeitsstunden und so weiter. Na, was wir so wissen, grob über den Daumen gepeilt, sparen wir zwischen 10% und 15%, wenn KI vernünftig gemacht ist. Und auch da müssen wir erstmal noch überlegen, geht es überhaupt um Zeit sparen? Ne? So vielen geht es schon darum, aber auch da, wenn wir so ein bisschen auf die Zahlen blicken, da sehen wir, es geht auch vielen darum, einfach die Qualität zu verbessern, ne? Also gar nicht Zeit zu sparen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Aber natürlich ist das immer das schlagendste Kriterium, was irgendwie am einfachsten auch zu erheben ist, wenn man dann genau hinguckt. Und da würde ich sagen, da kommt es ein bisschen drauf an, wie das immer so ist. Und wir haben ein paar Zahlen und Studien, zum Beispiel von Anthropic. Und da sehen wir, dass von deren Nutzenden jetzt auch echt viele Leute, die befragt wurden, so 80.000 Leute, dass da die Hälfte wirklich auch Zeit spart davon. Und andersrum nochmal, aber auch knapp 20% sagen, ja, ich verliere eher Zeit und es ist eher illusorisch. Ich weiß nicht, ob du da auch was zu erzählen kannst. Kann durchaus passieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, wir haben ja einige Beispiele, wo man sagt, ja gut, das Hamsterrad, das dreht sich dann plötzlich immer schneller. Also sobald man die KI nutzt, klar, macht das irgendwo Spaß und man hängt dann irgendwo in seinem Hamsterrad drin und möchte doch noch schnell was fertig machen oder übernimmt dann Aufgaben, die man vorher nie dran gedacht hätte, dass man das selber machen könnte. Beispielsweise mit Vibe-Coden Sachen programmieren oder einfach in ganz andere Fachgebiete einschnuppern, wo man geringe Aufgaben übernimmt, wo man trotzdem aber aufpassen muss, dass es dann nicht in die Richtung geht, dass man sich selbst überschätzt. Die KI lobt einen ja auch sehr, sehr gern, wenn man gewisse Inputs reingibt.
Ja, absolut. Das sind mehrere Faktoren, die zusammentreffen. Also zum einen, du hast es schon angesprochen, Arbeitsverdichtung einfach. Ne? Also KI nimmt uns ein bisschen was ab. Ne? Von mir aus, jetzt mal ganz platt gesprochen, werden wir doppelt so schnell, machen aber 3-mal so viele Aufgaben.
Auf jeden Fall.
Das ist uns also gar nichts. Ne? Und da müssen wir auch mal gucken, ist auch so ein Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Sind die Aufgaben denn alles sinnvoll, die wir hier mit KI machen? Ne? Und bringt das wirklich was? Und ist es super, noch die 10. Studie und den 10. Text und den 10. Podcast mit KI rauszugeben, oder ist es im Grunde auch hinfällig? Na, das müssen wir einmal gucken, was Verdichtung betrifft, und zum anderen aber auch genau hingucken, was so ein bisschen eine Unterscheidung zwischen Brutto- und Nettokosten, ne? Also das ist ja schön, dass wir da quasi auf Enter drücken und dann kriegen wir da irgendwie ein Ergebnis raus. Aber wie lange haben wir vorher recherchiert? Ne? Wie viel Zeit brauchten wir, um einen guten Prompt zu generieren? ist das Ergebnis direkt einsetzbar?
Ich wollte gerade sagen, und die Frage ist dann halt auch, was ist mit dem Ergebnis? Nimmst du das Ergebnis einfach so, wie es die KI ausspuckt, oder setzt du da nochmal ordentlich viel Zeit dran, um das Ganze nochmal aufzuarbeiten und zu überprüfen, ob das wirklich stimmt?
Ja, also auch da kommt es sehr drauf an. Es gibt eine Studie von Rush von 2025, die haben das sich einmal angeguckt für den Bereich der Programmierung mit KI. Mhm. Ja, inzwischen so ein Paradebeispiel eigentlich. Und die haben gesehen, dass tatsächlich die Entwicklerinnen und Entwickler, die mit KI gearbeitet haben, nicht Zeit gespart haben, sondern 1,3-mal so lange gebraucht haben, haben dann nach den Gründen gefragt. Ne? Dann kam genau das raus, nämlich, dass der Review- und Korrekturaufwand total hoch ist. Ne? Also die KI-Vorschläge prüfen, anpassen, verwerfen halt. Ne? Dass die Ergebnisse von KI oft auch nur so halb passend waren.
Ja,
dass
das stimmt.
Der Kontext einfach nicht bearbeitet, also beachtet wurde und so weiter. Und man einfach sehr viel Zeit braucht, um mit KI zu interagieren, auf Antworten zu warten und so weiter. Na, es kommt ein bisschen drauf an. Und noch eine weitere Zahl, dann höre ich auch oft damit. Also wir sparen umso mehr Zeit, je qualifizierter die Nutzenden des KI-Systems sind. Also auch ein Aufruf nochmal, ne, das wird ja auch gerne mal vernachlässigt, weil es so intuitiv ist und so einfach zugänglich ist. Es macht natürlich total Sinn, sich zu qualifizieren einfach, ne, Kompetenzen aufzubauen, Erfahrungen zu sammeln einfach. Und dann kommt man im Zweifel zu einem höheren Zeitersparnis.
Und das hatten wir auch in einer vorherigen Folge angesprochen, dass die Korrelation zwischen dem Wissen der Nutzenden und der Ergebnisse, die dann aus der KI herauspurzeln quasi, dass die eine Korrelation von fast 1 hatten. Also das war 0,9 irgendwas. Habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf.
Das ist schon fast ein bisschen ein fieses Ergebnis, was uns hier in den Zugzwang setzt. Aber so ist es tatsächlich. Ne? Und auch da will man nochmal so einen größeren Horizont aufmachen. Wenn wir sagen, KI als Demokratisierungstool, ne, würde ich sagen, naja. Ne? Aber weiter zur zweiten Frage, oder? Wir hatten da noch ein bisschen mehr auf dem Schirm.
Genau, und die wollte ich dir gerade stellen. Was denkst du, ist KI in der Lage, Innovation zu erzeugen? Oder haben wir es hier flächendeckend mit AI-Slop zu tun?
Ja, also immer so ein schwieriges Thema, nämlich technische Lösungen für soziale Probleme. Also Sachen, die wir nicht selbst hinkriegen, bauen wir eine App, erfinden eine KI, was auch immer. Also klappt in den seltensten Fällen. Wenn wir jetzt in dem Fall ein bisschen genauer hingucken, könnte man im ersten Schritt überlegen, okay, wie gut sind überhaupt die Ergebnisse von KI aktuell? Da sehen wir bei den besten Modellen so eine Halluzinationsrate von 5%. Das ist einerseits ganz okay, ne? Andererseits müssen wir jetzt mal überlegen, jede 20. Antwort quasi falsch.
Ich wollte gerade sagen, kommt auf den Anwendungsfall drauf an. Also wenn ich nur mit einer KI hin und her diskutiere, ist das vielleicht nicht schlimm. Aber wenn ich die KI einsetze, um grundlegende Dinge zu entscheiden oder beispielsweise im medizinischen Bereich, dann würde ich die 5% schon sehr, sehr schwierig betrachten.
Sehe ich auch so. Aber ich frage dich nochmal so halb rhetorisch. Kannst du überlegen, ob du antwortest oder nicht. wie hoch ist denn deine Halluzinationsquote als Mensch halt? Ne?
Klar, das sollte man auch betrachten. Wann irrt man sich selbst oder ja?
Also meine ist höher als 5%. Für alle, die jetzt von den letzten 5 Minuten die Fakten schon mal gecheckt haben, werden das feststellen. Ne? Also da müssen wir ein bisschen gucken. Und die Idee ist natürlich jetzt nicht, dass Schwächen sich da potenzieren, sondern sich gegenseitig ausgleichen. Und da könnte es hingehen, so zum Thema Innovationen erzeugen. Also wie leistungsfähig ist KI wirklich? Da gibt es sozusagen viele Widersprüche auch. Also Googles Gemini beispielsweise gewinnt eine Goldmedaille bei der internationalen Mathe-Olympiade. Oder wir haben jetzt ChatGPT hat ein spektakuläres mathematisches Problem gelöst, was 60 Jahre alt ist. Da würde ich sagen, kann man schon als Innovation sehen auch. Und im Umkehrschluss sehen wir, ja, Googles Gemini kann eine analoge Uhr nicht ablesen beispielsweise. Ne?
Ja, das stimmt.
Alte Beispiel, die E's in Erdbeere zählen. Na, also das ist ein bisschen widersprüchlich auch, was Innovation betrifft. Generell ist, glaube ich, für uns Normalnutzende so, dass wir sagen würden, KI ja, kombiniert eher Sachen neu, also sagen keine absoluten Innovationen, sondern eher so relative Innovationen. Und wenn wir uns dann vielleicht auch nochmal eine Zahl angucken, nämlich die Frage, ist KI in der Lage, Ideen zu entwickeln zum Thema Kostenersparnis und Umsatzverbesserung in der Wirtschaft beispielsweise? Und da würde ich sagen, da haben wir eher so einen ernüchternden Befund. Ne? Also das, was wichtig ist für alle Unternehmen, das sehen wir, dass KI im Grunde nur bei 12% aller Unternehmen das schafft, quasi auf eine innovative Art und Weise ja, Kosten zu sparen und
den Umsatz zu verbessern. Und da hast du jetzt wirklich die besseren Zahlen genommen, also die für Deutschland sind noch drastischer.
Genau, das ist jetzt international. Für Deutschland sind die noch ein bisschen geringer und jetzt aber auch nochmal andersrum, die internationalen Zahlen, also bei fast 60% der Unternehmen hat KI keinen positiven Effekt oder sogar einen negativen. Ja, also insofern würde ich sagen, müssen wir ein bisschen überlegen. Es kommt natürlich immer auf die Aufgabe auch drauf an und so weiter. Und KI kann helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist irgendwie so bei 20% der Leute der Fall. Und aber ein größerer Teil, über 30%, sagen ja, KI verwirrt mich eigentlich eher und schadet ein bisschen meinem Denken.
Das haben wir ja selber auch schon gemerkt. Wir haben ja einige Workshops auch schon gehalten und ich bin der Meinung, das spiegelt eigentlich genau das wider, was wir da auch erfahren haben. Siehst du es auch so?
Absolut. Und da müssen wir noch ein bisschen relativieren. Wir sehen das ja immer so aus der Jetzt-Perspektive. Ne? Sagen, okay, ist immer noch Experimentalstatus, trifft absolut zu. Aber wenn wir uns beispielsweise nochmal angucken, wie Bilder sich weiterentwickelt haben, Bildgeneration von ja im Grunde unbrauchbar vor 2 Jahren zu hochqualitativ aktuell.
Das stimmt. Gibt es ja auch ein super Beispiel jetzt gerade. Ja, das neue Bildmodell von ChatGPT kann plötzlich analoge Uhren darstellen und sogar volle Weingläser, was vorher überhaupt nicht möglich war.
Ja, das stimmt. Ne? Und wenn wir da auch mit auf Innovation blicken, Zeit sparen, Geld sparen und so weiter, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass das vielleicht in 2 Jahren anders aussieht. Aber jetzt lohnt es sich auch, jetzt sind wir bei Wein schon, auch ein bisschen Wasser in den Wein zu gucken vielleicht und durchaus mal kritisch hinzugucken. Und ja, je anspruchsvoller die Aufgabe ist, ne, umso mehr braucht man Menschen aktuell auch noch.
Obwohl es gibt auch andere Studien, die sagen, umso anspruchsvoller die Aufgabe ist, desto eher wird sie auch der KI übertragen. Und dann bleiben auch nur noch die simplen Aufgaben für die Menschen übrig. Also was sagst du denn dazu?
Ja, spannend. Ne? Also es klingt erstmal widersprüchlich, ist es aber gar nicht, wenn man genau hinguckt. Das war ja dann die Studie von den Dienstleistern im Reisebüro irgendwie. Und bei denen war es so, dass die einfach die anstrengenden Aufgaben von KI haben erledigen lassen und sich dadurch quasi selbst dequalifiziert haben. Ne, und also im Grunde ein menschengemachtes Problem, das gar keins, was mit Technik zu tun hat.
Und wolltest du dazu noch was sagen?
Ja, aber so ticken wir halt als Menschen auch, ne? Das ist so der Punkt. Also wir sind dann auch durchaus, machen uns gerne schlanken Schuhe und sind ein bisschen träge.
Und da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Und zwar, werden wir durch die Nutzung von KI klüger oder eher weniger klug? Auch hierzu haben wir bereits in den vergangenen Folgen gesprochen und ja, haben wir hier eine Abhängigkeit oder werden wir weniger klug, beziehungsweise vielleicht sogar schon, ja, lass es mich einfach sagen, wie es ist, etwas dümmer?
Ja, also die Befürchtungen gibt es, ohne Frage. Und das ist jetzt auch schon gut 5 Jahre her, dass der Deutsche Ethikrat dazu eine coole Aussage getroffen hat. Und die lautete, der Einsatz von KI muss menschliche Entfaltung erweitern und darf sie nicht vermindern. Mhm. Ja, also in mehr an Handlungsspielräumen, Handlungsmöglichkeiten, Denkmöglichkeiten. Das ist schon mal ganz gut. Und dann können wir uns ein bisschen die Praxis angucken. Und
ich wollte gerade sagen, du sagst hier was vom Ethikrat und es darf. Ja, wie sieht es denn in der Realität aus?
Das war letztes Mal in der Schule, da war die Realität ziemlich ernüchternd. Aber das ist jetzt hier nicht zwingend unser Thema. Und also auch hier 2 Entwicklungen und es hängt ein bisschen davon ab, ja, was wir daraus machen als Menschen. Mhm. Der eine Punkt ist, ein Drittel der KI-Nutzenden sagt, dass sie mit KI einfach als Lernwerkzeug deutlich mehr gelernt haben, als in derselben Zeit ohne KI gelernt hätten.
Die Aussage kenne ich auch von Jugendlichen.
Ja, ist nachvollziehbar, ist einfach ein tolles Werkzeug. Und denken wir an Notebook LM, an was auch immer, ne, wo wir sagen, okay, da können wir auch Quellen zusammenpacken, zusammenfassen lassen, synthetisieren lassen und so weiter. Das ist der Fall.
Und ein weiterer Vorteil hier ist eben auch, dass man, also ich glaube, für die Jugendlichen ist es wirklich so, da schaut kein Lehrer von oben herab und erklärt einem das nochmal und ist zum Teil genervt, sondern die KI kannst du einfach so oft fragen, bis du es wirklich verstanden hast.
Ja, und dann gibt es wirklich keine dummen Fragen, ne? Die ist auch sehr geduldig und man sozusagen wird auch nicht schräg angeguckt für Sachen, die man schon wissen müsste beispielsweise. Richtig. Also ein echter Vorteil. Und andersrum, Gegenperspektive ist natürlich, dass wir von KI uns ein Stück weit abhängig machen, sie im eigenen Denken eher schadet, indem wir einfach diese fertigen Antworten übernehmen ein Stück weit und selbst halt nicht mehr kritisch nachdenken.
Stimmt. Und wir hatten in einer der letzten Folgen auch darauf angesprochen, dass umso häufiger man KI nutzt, dass es dann auch eine Kreativitätsnarbe gibt. Dass eben man sich immer weiter auf die KI verlässt und wenn diese dann wegfällt, nicht die eigene Kreativität zurückkommt, sondern dass es noch sehr, sehr lange nachhallt, dass man eben immer mit der KI gearbeitet hat.
Ja, also guter Punkt, extrem nachvollziehbar, spürt, glaube ich, jede. Andersrum drauf geguckt nochmal, ein paar Sachen können wir ja auch preisgeben. Ne? Das müssen wir auch nochmal überlegen. Also man ist sehr schnell in so einer kulturkonservativen Schiene und bildungspessimistisch und geht dann davon aus, dass wir sozusagen nur Skills verlieren, nichts dazu gewinnen. Und da bin ich mir nicht so sicher. Also das haben wir schon ein paar Mal geführt, die Diskussion. Denken wir so, sagen wir mal, 3000 Jahre zurück mit Platon und zur Popularisierung der Schrift. Ne? Da gab es wirklich das Argument, dass wir uns da nichts mehr merken können.
Richtig,
und
ja klar.
Denken wir irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Jahre zurück, Erfindung des Taschenrechners. Ne? Da gab es das Argument, wir werden nicht mehr Kopf rechnen können.
Stimmt. Oder was, glaube ich, jeder von uns kennt, dass der Lehrer in der Schule immer gesagt hat, du musst Kopfrechnen lernen, du hast den Taschenrechner nicht immer mit dabei. Und ja, jeder von uns hat mittlerweile, oder fast jeder von uns hat ein Smartphone in der Hosentasche stecken und da gibt es den Taschenrechner.
Na, so ist es auch. Absolut guter Punkt. Und ich würde da auch nicht von so Dystopien ausgehen. Wenn das Internet ausfällt, wenn der Strom weg ist, wenn die Welt untergeht, da haben wir ganz andere Probleme. Aber an sich wird Technik verfügbar sein, ne? So wie wir jetzt auch die letzten Jahrzehnte keine Probleme hatten. Und so würde ich da rangehen und dann heißt es ein bisschen was preisgeben und ein paar Skills auch vertiefen. Und dazu haben wir halt keine Ideen aktuell, ne, was das sein könnte. Es gibt so ein paar lose genannte, also Kreativität wird wichtiger, Problem lösen wird wichtiger, Entscheidungen treffen wird wichtiger. Aber ja, wie das konkret aussehen soll, das weiß noch keiner.
Ja, weil wenn wir den Masterplan hätten, dann könnte man den auch schön verbreiten. Ja, und dann wäre ich auch schon bei der nächsten Frage. Und zwar, wie schaffen wir es mit KI, Effizienzpotenziale tatsächlich zu realisieren?
Ja, ne, auch da gibt es keinen Masterplan, da können wir beide auch ein bisschen aus der Erfahrung sprechen. Es gibt, glaube ich, so ein paar Daumenregeln, die gut funktionieren. Eine davon ist, probieren geht über studieren. Das ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig. Also die Praxis macht das hier, die praktische Erfahrung.
Das haben wir auf jeden Fall in unseren Workshops gesehen. Bei einem war ich auch mit dabei und es war wirklich so, dass viele da gesessen haben und gesagt haben, wozu kann ich das selber eigentlich nutzen? Ich habe jetzt keine Idee. Und umso mehr man darüber gesprochen hat und umso mehr man in das Thema eingestiegen ist und die Leute auch probiert haben, mit der KI zu arbeiten, desto eher haben sie selber gemerkt, welche Use Cases sie eigentlich haben und wie speziell die einzelnen Aufgaben, die sie selber tagtäglich erledigen, wie die sind und wie man die auch, und da sind wir wieder bei Effizienz, viel effizienter umsetzen kann.
Mhm, klar. Und da ist auch so ein Pitfall, einfach wo man aufpassen muss. Also oft wollen wir mit KI den schnellen Erfolg. Mhm. Kleiner Prompt, gutes Ergebnis und zack, weiter. Und ja, unsere Beobachtung ist, dass es sich lohnt, am Prompting, am Context Engineering, an den Daten und so weiter, ja, lieber ein bisschen länger zu arbeiten, halt einmal das gut aufzusetzen und dann vielleicht jetzt nicht an dem Arbeitstag davon zu profitieren, aber im nächsten Monat, im nächsten Quartal.
Mhm.
Ja, sonst noch ein paar Themen, die wir so festgestellt haben. Es gibt ja hunderte KI-Modelle, die sozusagen auch alle relativ gleich auf sind. Und die gibt es nicht umsonst. Also bei sehr spezifischen Aufgaben stellen wir schon Unterschiede fest. Mhm. Und dann lohnt es sich auch, die richtige KI rauszusuchen, weil es durchaus so ist, bei sehr spezifischen Arbeitsaufgaben, dass eben nur eine KI ein richtiges Ergebnis erzeugen kann.
Ja, magst du da nochmal genauer drauf eingehen, für was du welche KI empfiehlst? Oder würdest du da eher meinen Ansatzpunkt teilen, es muss jeder selber so ein bisschen ausprobieren und sehen, wie man selber, mit welcher KI man am besten klarkommt?
Ja, ist schon ein persönlicher Stil, aber jetzt alles, was natursprachlich in Richtung Ideen generieren, Konzepte generieren und so weiter ist, komme ich nach wie vor mit ChatGPT super klar. Mhm. Alles, was so Dokumente erzeugen ist beispielsweise, geht mit Claude ganz super von Anthropic halt.
Sehe ich auch so.
Ne, Bildgenerierung wechselt immer mal, je nachdem, aber das muss man echt auch ausprobieren. Also spannend wird es dann, wenn man so ein bisschen in Richtung die agentische Richtung geht und sagt, okay, man lässt eine KI mal komplexere Sachen im Netz recherchieren oder auch was in Tabellen eintragen und so. Dann ist so jetzt auch Anthropic hat da gerade ein bisschen die Nase vorn. Aber das sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Ne? Und dann gibt es noch eine zweite und dritte Dimension. beispielsweise die Kostendimension, ne? Also auch da gibt es ja Unterschiede halt, welche KI wir da nutzen, was so Token-Effizienz betrifft und aber auch Datenschutz, ne? Also auch da müsste man hingucken. Ja gut, vielleicht ein letzter Punkt noch dazu, wenn wir hier schon über effiziente Nutzung sprechen und sowas alles, was auch fast niemand macht, ist natürlich KPIs vorher festlegen.
Das stimmt.
Also im Vorfeld zu überlegen, wie messe ich denn, ob es effizient ist, ne? Also kann ich wirklich, habe ich überhaupt vorher ja schon mal erhoben, wie viele Fehler wir vorab machen?
Mhm. Ich wollte gerade sagen, aber das ist wirklich ein Punkt, auch ohne die Nutzung von KIs wird das sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, würde ich fast sagen.
Ja, das nehme ich auch so wahr. Also im Privaten mag es jetzt mal noch schleichen, ne? Aber in einem professionellen Kontext wird es schon eine Rolle spielen, ne? Oder auch zu gucken, ja, wie lange hat ein Prozess vorher gedauert einfach, ne? Also, weil sonst wird man einfach nur schätzen können und das können wir Menschen einfach nicht gut schätzen.
Nee, das stimmt.
Ja, da überschätzen wir uns und die KI und alle zusammen und sagen, am Ende ist alles super und wir fragen uns, warum Freitagnachmittag trotzdem die Arbeit noch nicht gemacht ist.
Mhm.
Dann vielleicht ein paar Abschlusserkenntnisse noch zum Thema, also was relativ klar ist, es gibt ja dieses geflügelte Wort, einmal auf KI so ein bisschen angepasst, ne? Da würden wir sagen, dass ein ineffizienter Prozess auch mit KI ein ineffizienter Prozess bleibt. Ne?
Auf jeden Fall.
Und was auch passiert, hatte ich gerade schon angedeutet, ne? Also KI kann vieles beschleunigen und auch schlechte Entscheidungen.
Ja, wenn du einen schlechten Prozess hast und setzt dann einfach nochmal KI drauf, dann ist der vielleicht ein bisschen schneller, aber ja, besser würde davon leider auch nicht.
Na, also guter Punkt. Das heißt, es braucht immer noch künstliche Intelligenz und menschliche Vernunft, damit das hier funktioniert. Und vielleicht letzter Punkt heute noch, dass Technik an sich immer erstmal neutral ist und es einfach darauf ankommt, wie wir die einsetzen. Und das gilt schon immer, wirklich seit Hunderten von Jahren und bei KI umso mehr.
Ja, und damit sind wir eigentlich am Ende mit unseren Themen, die wir heute besprechen wollten. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, dem Publikum sagen möchtest?
Ja, also wie immer im Schweinsgalopp einmal schnell durch, aber das ist ja auch die Idee, dass wir ein relativ kurzes Format haben und am besten ist, selbst praktisch reinzugehen und was ich empfehlen kann, ist das, was wir heute gemacht haben, ne, einmal die Ebene zu wechseln, einfach eine Etage höher zu gehen und von oben mal drauf zu gucken.
Genau. Wie immer findet ihr die Quellen und weitere Informationen in den Shownotes. Danke von mir fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge bei Prompt Genau.
Prompt Genau, der KI-Podcast der Digitalagentur Sachsen.